Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske und wir beginnen heute mit einem Jubiläum. Heute, vor 200 Jahren, da ist Beethovens 9. uraufgeführt worden in Wien, mit Beethoven selbst als Dirigent. Und viele sehen in dieser Symphonie mit der Vertonung von Schillers Ode an die Freude eines der größten musikalischen Werke der Menschheit überhaupt. Ein Symbol der Menschlichkeit, denn der Text preist eine Gemeinschaft, in der alle Menschen in Freude und Freundschaft verbunden sind. Ein Werk, das Mitte der 80er Jahre zur Europahymne bestimmt wurde und immer wieder zu wichtigen Anlässen gespielt wird. Auch Filmschaffende und Werbeagenturen haben sich dieser Musik bedient. In der Geschichte wurde das Werk von vielen für sich reklamiert, im Guten wie im Schlechten. Von Revolutionären, Nationalisten und leider natürlich auch von den Nationalsozialisten. Stardirigent Leonard Bernstein setzte im Dezember 1989 mit Beethovens 9. in Ostberlin ein Zeichen, als er statt Freude Freiheit singen ließ. Ein Musikstück also mit einer unvergleichlichen Rezeptionsgeschichte. Und ich habe Dirk Kaftan, den Generalmusikdirektor des Bonner Beethoven-Orchesters, gefragt, was denn den Mythos dieser Symphonie eigentlich ausmacht.
Ja, wie jeder Mythos steht dahinter natürlich ein unerklärliches Wunder. Es ist ja schon erstaunlich, was für eine Kraft oder auch Wiederauferstehungskraft diese Sinfonie hat in ihrer Rezeptionsgeschichte, in der sie gedeutet wurde, in der sie gespielt wurde, in der sie auch missbraucht wurde. Und trotzdem bleibt über diese Zeit eine Essenz an Bedeutung und Inhalt, die offenbar aus diesem Werk selber spricht und uns etwas mitteilen will. Also irgendwo eine Unsterblichkeit, egal was man mit dieser Sinfonie anstellt. Es gibt kein anderes Musikstück, was eine solche Geschichte auf dem Buckel hat.
Von der ganzen Symphonie, also der Guten Stunde, ist ja hauptsächlich das Chorfinale mit Schillers Ode an die Freude bekannt. Nach einer guten Dreiviertelstunde kommt das. Und manche kennen auch nur wenige Takte. Ist das auch für Sie der Höhepunkt?
Das ist sicher das Ziel einer Geschichte, die nie zu Ende ist. Dieser letzte Satz hat für mich eigentlich auch gar kein Ende. Fest steht, dass Beethoven es geschafft hat, einen echten Ohrwurm zu komponieren, einen Schlager, der sich einfach so durch seine Genialität ins Bewusstsein Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und auch Bildungsschichten einprägt. Richtig erleben, das muss ich natürlich als Musiker sagen, kann man das nur, wenn man die ersten drei Sätze gehört hat, wenn man diese Geschichte aus diesem Dunkel, aus dem Nichts heraus, durch die Revolution, ins Licht, in diese Hymne hinein wirklich erlebt. Und ich glaube aber, dass die Bekanntheit der Ode diesem Ganzheitsprozess nicht im Weg steht.
Eignet sich denn die Ode an die Freude heute noch als Europahymne? Sie wurde ja schon Mitte der 80er Jahre dazu bestimmt und sie wird immer nur instrumental aufgeführt, um keine Sprache zu benachteiligen.
Ja, also ich finde, sie eignet sich absolut dafür, gerade weil sie diese Geschichte auf dem Buckel hat, diese Geschichte Europas, die bestimmt ist durch Gewalt, durch Kriege, durch Missbrauch, dass diese Hymne sich herausgeschält hat, ja gar nicht von Deutschland her, das waren die großen Paneuropäer, die immer wieder seit 1837 diese Idee hatten, dieses Stück allumfassend für einen europäischen Gedanken in den Raum zu stellen. Ich glaube, gerade weil das Stück so ja auch widersprüchlich ist in seiner Rezeption, weil da so viele Aufs und Abs in dieser europäischen Geschichte mit verbunden sind, gibt es kein besseres Stück als Europahymne. Ich bin da ganz fest von überzeugt.
Aber ist solches Pathos denn nicht heute irgendwie verdächtig?
Ja, das ist verdächtig, wenn man es nicht hinterfragt. Aber wir hinterfragen es ja. Wir hinterfragen, darf das überhaupt von Karajan gespielt werden mit seiner Nazi-Vergangenheit? Wir hinterfragen, ja, wie ist das überhaupt? Ist das zu deutsch? Nein, es ist nicht zu deutsch, weil dahinter steht eine Idee, die viele Menschen in unterschiedlichen Erdteilen anspricht. Und wichtig ist aber, dass wir uns dem Prozess stellen, die Essenz, die Wahrheit hinter diesem Stück immer wieder für uns neu zu entdecken. Und das ist ja ein politischer Prozess. Das ist ja letztendlich die Vision, dass wir doch in der Lage sind, unser Schicksal zu bestimmen und die Welt, ich sag mal, pathetisch besser zu machen. Wenn man dieses Pathos nicht glaubt, dann kann man ja gleich aufgeben.
Worauf legen Sie denn besonderen Wert bei Ihrer Interpretation, wenn Sie dieses Werk dirigieren?
Die große Herausforderung ist, das Stück mit neuen Ohren zu hören, als ob man es zum ersten Mal hört, es wirklich wirken zu lassen. Und ich hatte ein ganz wunderbares Erlebnis vor einigen Jahren, wo wir dieses Stück Schülerinnen und Schülern vorgespielt haben. Ein Mädchen, was ganz kurz erst aus Syrien rübergekommen war mit dem Schlauchboot, die fragte ich dann nach den ersten 30 Takten im ersten Satz, ja, was hörst du denn da, was ist das da? Und sie sagte, mein Gott, ist das kalt und leer. Was ich da höre, mir ist ganz, ganz kalt. Und dieses unmittelbare Erleben, erstmal als Musiker wieder zuzulassen und dann den Menschen mitzugeben von so einem Stück, das ist die große Herausforderung. Und das Stück jetzt jedes Mal an Silvester zu spielen, ist mein Ding nicht, weil ich finde, dass man ja so diese Neugierde, den Überraschungsmoment genau herausfordern muss, um all die Fragen, die Sie gestellt haben, irgendwo auch immer im Herzen zu bewegen.
Nicht nur wir reden ja heute über Beethovens Neunte. Es gibt Tagungen, es gibt eine Ausstellung zum Beispiel in Wien. Es gibt einen Fernsehfilm, der heute Abend bei Arte läuft. Hatte denn Beethoven damals schon im Gefühl, dass das der ganz große Wurf wird?
Ich glaube schon, dass er diesen Wunsch hatte. Er ist 30 Jahre lang schwanger gegangen mit diesem Schiller-Text. Den hat er bei sich getragen. Schiller war in Wien verboten. Er hatte das Gefühl, damit etwas wirklich aufzubrechen mit diesem Stück, eine neue Dimension aufzustoßen. Und er war selbstbewusst genug, um, glaube ich, schon zu spüren, dass ihm das gelungen war. Das Tragische ist natürlich, dass sein Gehör es nicht zugelassen hat, das so wahrzunehmen, wie er es sich gewünscht hätte. Aber ich bin ganz sicher, dass er das gespürt hat.
Beethovens Neunte wurde heute vor 200 Jahren uraufgeführt. Ich habe darüber mit Dirk Kaftan gesprochen, dem Generalmusikdirektor des Bonner Beethoven-Orchesters. Von Beethovens Neunter zu einem anderen, noch älteren, weltberühmten Kulturgut, dem Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Das Exponat, das jedes Jahr viele ins Museum Unterlinden nach Colmar zieht. Jetzt ist dort eine Ausstellung zu sehen, die das Ergebnis eines großen Forschungsprojekts ist, beteiligt drei französische Museen. Man hat nämlich die gesamten Bestände der sogenannten altdeutschen Malerei in französischem Besitz untersucht. Werke religiöser Kunst, die im späten Mittelalter vor allem am Oberrhein entstanden sind, darunter Objekte, die man kennt, aber auch weniger bekanntes. Manche Altäre wurden ja zum Beispiel während der politischen Wirren in Einzelteile zerlegt und manche Zuschreibungen waren bisher auch unklar. Unter dem Titel Couleur, Gloire, Beauté, also Farbe, Ruhm, Schönheit, sind in Colmar jetzt 60 Werke zu sehen. Und Christian Gampert war für uns dort.
Zwei Ereignisse haben die vielen religiösen Bildwerke der Oberrheinregion etwas dezimiert. Der Bildersturm der Reformation und viel später die Französische Revolution, vor der allerdings zahlreiche Werke wie der Isenheimer Altar gerettet werden konnten. Die dann manchmal an entlegener Stelle wieder auftauchen und deren Wege zurückverfolgt werden müssen. Genau das tut diese Ausstellung und sie systematisiert den überreichen und zum Teil restaurierten Bestand an religiöser Kunst des 15. Jahrhunderts, über den das Unterlindenmuseum verfügt. Die ökonomisch prosperierende Region zwischen Straßburg und Basel besaß im 15. Jahrhundert eine Vielzahl an Klöstern und Kirchengemeinden, die ebenso Auftraggeber von Kunstwerken waren wie fromme, reiche Privatleute, welchen ihr Seelenheil am Herzen lag und ihre soziale Reputation natürlich auch. In der Ausstellung ist ein Vertrag zu sehen, mit dem der Maler Caspar Isenmann 1462 von der Bauhütte von Saint-Martin in Colmar in Dienst genommen wird. Alles ist geregelt, die Zahlung in Raten, so bleibt der Künstler bei der Stange, welche Figuren vorkommen sollen und dass der Hintergrund gülden sein muss. Das Bild von Isenmann, ein Flügel eines Passionsaltars, zeigt dann gleich zwei Szenen. Christus wachend am Ölberg und seine Gefangennahme durch eine wilde Soldateska. Die Darstellung mehrerer Szenen gleichzeitig und eine quasi karikaturistische und komikhaft bunte Behandlung der Sujets ist durchaus Kennzeichen der religiösen Kunst des Oberrheins im 15. Jahrhundert, in die sich zeitbedingt gern auch antisemitische Klischees einschleichen. Die ikonografischen Formeln bleiben allerdings konstant. Gegenüber den Neuerungen der niederländischen oder italienischen Malerei ist man bis etwa 1500 erstaunlich gleichgültig, sagt Museumsdirektorin Camille Bruck. Man liebt den goldenen Hintergrund, man liebt die Farben, man mag teure Ausstattung. Man ist weniger daran interessiert, die Dinge darzustellen, wie sie sind, vor allem keine Hintergrundlandschaften, auch Raumtiefe interessiert die Auftraggeber hier nicht. Aber die Figuren bekommen mit der Zeit mehr Präsenz, sie werden zunehmend plastischer, körperlicher, die Details immer feiner und virtuoser. Und es müssen auch nicht immer große Altarretabel sein, wie der geschnitzte, vergoldete Marienaltar von Martin Hoffmann. Es reichen auch kleine Hausaltäre für die private Andacht. Protagonisten der Ausstellung sind teilweise unbekannte Virtuosen mit Notnamen, so der Meister der Gewandstudien oder der Maître du Retable de Stauffenberg. Auf einer Kreuzigung von Jost Haller von 1445 sieht man links weich gezeichnete trauernde Frauengesichter, rechts eine fast tänzerisch anmutende, dicht gedrängte und in allen Kleidungsdetails üppig geschilderte Gruppe Soldaten. Es kommt Bewegung ins Bild. Kuratorin Magali Haas erzählt von zwei Neuentdeckungen, zwei Scoops, wie sie sagt. Das eine ist eine Zuschreibung an Martin Schongauer, ein Werk des Unterlindenmuseums. Zwei Altarflügel, die die Heiligen Bartholomäus und Maria Magdalena zeigen. Und der zweite Scoop, das ist ein Bild, das in einem kleinen Museum in der Picardie aufbewahrt wurde, eine Kreuzigung. Eine unserer Katalogautorinnen schlägt vor, das Werk Albrecht Dürer zuzuschreiben. Ob sich das erhärten lässt, ist die Frage. Martin Schongauer mit seiner Detailfreude und der manieristisch die Figuren verziehende Hans Baldung Green sind unsere Führer durch diese grandios reiche Ausstellung. Es gibt Zufallsfunde, wie die Madonna auf der Mondsichel auf der dunkelgrün ornamentierten Rückseite eines Altarschreins aus Markolzheim. Und es gibt in vielen Werken Dämonen, die sich wie Vorgriffe auf den Surrealismus lesen. Auch bei Matthias Grünewald, vor dessen Isenheimer Altar mit pechschwarzer Kreuzigungsnacht man am Ende wieder ergriffen steht.
Unser Kunstkritiker Christian Gampert war das über altdeutsche Malerei zu sehen im Museum Unterlinden in Colmar. In Wien finden jedes Jahr im Mai und Juni die Wiener Festwochen statt mit vielen Theater-, Opern- und Tanzproduktionen. Ein Festival mit dem Anspruch, gesellschaftsrelevante Themen anzusprechen. Aber in diesem Jahr gibt es genau deshalb schon vor der Eröffnung eine heftige Debatte und Proteste von Seiten der jüdischen Gemeinden. Die Eröffnungsrede unter dem Label Rede an Europa darf nämlich heute Abend der in Israel geborene Philosoph Omri Böhm halten. Auch in seinem Heimatland ein umstrittener Mann, weil er das Vorgehen Israels in Gaza kritisiert. Und zwar wirft er der israelischen Regierung vor, eine völkerrechtswidrige Politik zu betreiben und dabei als Rechtfertigung oft den Holocaust zu instrumentalisieren. Aus Wien berichtet ARD-Korrespondent Oliver Schosch.
Omri Böhm ist in Israel aufgewachsen. Er ist Professor für Philosophie in New York und sorgte für einige Aufmerksamkeit mit einem Buch über die Utopie eines gemeinsamen Staates, in dem Israelis und Palästinenser gleichberechtigt zusammenleben sollen. Diese Utopie vertritt er auch jetzt immer noch, trotz des Hamas-Massakers und des israelischen Kriegs gegen Gaza. Das sagte Omri Böhm vor wenigen Tagen im österreichischen Rundfunk ORF. Die einzige realistische Lösung für den Frieden ist eine Föderation zwischen Palästinensern und Juden, in der es keine Bürger zweiter Klasse gibt. Das Recht der Israelis auf Selbstbestimmung muss gesichert sein, aber es darf kein jüdischer Staat sein, sondern ein Staat, der der Gesamtheit aller Bürger gehört. Omri Böhm ist umstritten, weil er die israelische Besatzungspolitik in Ostjerusalem, im Westjordanland und Gaza als Apartheid-System bezeichnete. Außerdem warf Böhm der israelischen Regierung vor, den Holocaust zu instrumentalisieren für ihre völkerrechtswidrige Politik. Ich bekenne mich ganz klar zur Geschichte des Holocausts und habe großen Respekt für das Gedenken. Aber ich glaube, andere missbrauchen das Gedenken. Ich bin ein jüdischer Israeli, der sich für Menschenrechte und Menschenwürde einsetzt. Und genau das wird bei meiner Rede im Mittelpunkt stehen. Die israelische Kultusgemeinde Wien hat sich bei der Stadt beschwert über die Wiener Festwochen. Den Präsidenten der israelischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch stört, dass Omri Böhm die Rede halten darf.
Der soll genau dort, nämlich am Shoah-Mahnmal am Judenplatz, an dem Tag 7 Monate nach dem blutigsten Massenmord an Juden seit 1945. Der soll dort eine Rede über den aktuellen Konflikt vor dem Hintergrund des Holocaust halten. Wir haben es zu tun seit dem 7. Oktober mit einer Steigerung des Antisemitismus von nicht weniger als 500%.
Oskar Deutsch hat noch einen weiteren Vorwurf. Im 100-köpfigen Rat der Wiener Festwochen seien Israel-Hasser und Sympathisanten des Hamas-Terrors. Er meint damit die französische Schriftstellerin Annie Ernaux und den ehemaligen linken griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis. Sie haben die israelischen Bombardements gegen Gaza kritisiert und Pro-Palästina-Demos unterstützt. Der Chef der Wiener Festwochen, Milo Rau, verteidigt die eingeladenen Personen.
Yannis Varoufakis hat den linken und den palästinensischen Antisemitismus wirklich extrem explizit verurteilt, hat Hamas extrem explizit verurteilt. Ich weiß nicht, will man einfach das nicht lesen, nicht sehen?
Auch beim israelischen Philosophen Omri Böhm sieht der Festivalchef keinen Israel-Hass oder Antisemitismus. Böhm stehe im Israel-Palästina-Konflikt für Versöhnung so Rau.
Omri Böhm hat gerade den Europäischen Preis für Verständigung bekommen. Er ist ein Philosoph, der versucht, verschiedene Perspektiven gegeneinander abzuwägen. Die Hamas ist eine unglaublich brutale, diabolische Terrororganisation. Das sind alles Tatsachen, die hat Omri Böhm nie in Frage gestellt. Aber ich glaube, man kann anderer Meinung sein, wie man beispielsweise die Zukunft Israels sieht. Und es ist schon so, dass Omri Böhm eine Vision hat. Man mag mit der einverstanden oder nicht sein. Es ist aber eine humanistische Vision. Das hat aber mit Antisemitismus überhaupt nichts zu tun.
Einem Sponsor der Festival-Eröffnungsrede heute Abend ist die Debatte um Omri Böhm offenbar zu heiß geworden. Die erste Stiftung kündigte ihren Rückzug an.
In einer guten Stunde, da beginnt die Eröffnungsrede der Wiener Festwochen von Omri Böhm. Das war ein Beitrag von Oliver Schosch. Drohnenaufnahmen spielen heute eine wichtige Rolle. In der modernen Kriegsführung natürlich, aber auch privat. Wer zum Beispiel nach Island reist, um dort die berühmten Vulkane, Schluchten und Wasserfälle zu erleben, der stellt auch dort einen Trend zur Drohne fest. Ein Hilfsmittel, um näher ranzukommen, noch bessere Fotos und Filme machen zu können. Und ab und zu stürzt dann auch eine Drohne ab. Auch in der Kunst gibt es Leute, die mit Drohnenfotos und Videos arbeiten. Zum Beispiel die Amerikanerin Carissa Rodriguez. Ihre Werke werden jetzt zum ersten Mal in Europa in einem Ausstellungshaus präsentiert, und zwar im Münchner Kunstverein. Eine Künstlerin, die in Manhattan lebt, sich für Filme begeistert und an der Universität Harvard Fotografie unterrichtet. Unsere Kunstkritikerin Judith Leister hat die Ausstellung in München besucht und mit der Künstlerin gesprochen.
Mich interessiert, wie das Subjekt, wie Subjektivität produziert wird, welche sozioökonomischen Faktoren uns formen, welche Bedingungen bringen einen Künstler hervor, welche eine Mutter. Mit einem Kind wird irgendwie ja auch immer eine Mutter geboren. Sagt Carissa Rodriguez, in Manhattan lebende Konzeptionskünstlerin und seit rund einem Jahr auch Mutter. Ihre Ausstellung Imitation of Life im Münchner Kunstverein nimmt Einrichtungen wie die Schule, das Kino und das Museum in den Blick, in denen Subjektivität durch mehr oder weniger alltägliche Interaktionen geprägt und verhandelt wird. Den Auftakt der Schau bildet eine Installation ohne Titel, die an Miniaturgarderoben in Grundschulen erinnert und mit ihren leeren grauen Fächern vor allem jene Uniformität ausstrahlt, die jeder noch aus seiner Schulzeit kennt. Gar nicht monoton ist dagegen das Werk Imitation of Life, eine Videoinstallation auf einem überdimensionalen LED-Screen und ein wahrer Lichtrausch. Die Kameradrohne fokussiert dabei während des Sonnenaufgangs auf die reflektierende Fassade des Luxuswolkenkratzers One Manhattan Square, der nur ein paar Blocks von Rodriguez Apartment entfernt liegt. Der Blick auf die Skyline und die Autos wird fast zum Kinoerlebnis. Verkehrslärm und Vogelzwitschern verschmelzen mit den Kinderlauten von Rodriguez kleinem Sohn zu einem beiläufigen Klangteppich, wie bei einer Tagträumerei. Das Video erinnert auch an Andy Warhols Empire, einen 8-stündigen Experimentalfilm von 1965, der das Empire State Building in der Abenddämmerung aus nur einer Kameraperspektive abfilmte. Der Film provozierte damals wegen seiner Ereignislosigkeit. Carissa Rodriguez über Warhols Arbeit.
It's definitely iconic.
Es ist definitiv ein ikonisches Werk. Es hat mich beeinflusst, was es heißt, zu schauen, zu beobachten und sich dabei Zeit zu lassen. Das Gebäude ist ja ein Symbol des Kapitals. Das Warhol-Video ist erstaunlich und dabei so einfach.
but so simple.
Obwohl visuell spektakulär. Zwischenzeitlich fliegt die Kameradrohne durch die Häuserschluchten vor das Fenster des Apartments, in dem die Künstlerin ihren Sohn auf dem Arm trägt, enthält Imitation of Life auch eine Kritik an der Gentrifizierung Manhattans. Rodriguez lehnt das One Manhattan Square ab, das gegen den Willen der Anwohner entstand. Ich nenne es einen phallischen Spiegel, so wie es in den Himmel ragt. Ich meditiere quasi darüber, dass es meinen Blick nicht erwidert. Es starrt mich nur an, mit leerem Blick. Zu der Videoinstallation The Maid von 2018, ebenfalls in München zu sehen, wurde Rodriguez durch einen Text des Schweizers Robert Walser angeregt, der nach dem Stellenwert biologischer Mutterschaft fragt. Mit ihrer Kamera umkreist Rodriguez Arbeiten der amerikanischen Künstlerin Sherry Levine, die ihrerseits gläserne Kopien der bekannten eiförmigen Skulptur Das Neugeborene des Bildhauers Konstantin Brancusi sind. Rodriguez inszeniert Levines Objekte in Kontexten, die für jeweils verschiedene Diskurse der Kunst stehen. In Privathäusern in New York und Los Angeles, im Museumsdepot und beim Auktionshaus Christie's. Und wieder geht es im weitesten Sinne um künstlerische Produktion und Reproduktion. Sherry Levine gilt als Vertreterin der Appropriation Art.
Sherry Levine
eignet sich Ideen an. Es handelt sich weniger um Kreation als um Reproduktion. Ich bin daran interessiert, solche Unterscheidungen bei Fragen der Autorschaft eher zu verwischen, besonders wenn es um weibliche Künstler geht. Carissa Rodriguez eröffnet durch ihre Bilder einen diskursiven Raum, in dem Feminismus, Mutterwerdung und Ideologiekritik sich vielschichtig überlagern. Eine Ausstellung, an der man sich nicht satt sehen kann.
Judith Leister war das begeistert von der Ausstellung der amerikanischen Künstlerin Carissa Rodriguez in München. Und jetzt Hanna Raum mit den Kulturmeldungen. Da geht es diesmal um eine Attacke auf Gustave Courbets Ölgemälde »Der Ursprung der Welt«.
Me Too prangte gestern in großen roten Lettern über dem Bild mit dem Vulva-Motiv. Zwei Aktivistinnen hatten das Werk, das derzeit im Centre Pompidou in Metz ausgestellt wird, besprüht. In den sozialen Netzwerken bekannte die französisch-luxemburgische Performance-Künstlerin Deborah de Roberti, sie habe die Sprüherei als Teil der Performance »Man trennt die Frau nicht vom Künstler« organisiert. Auch wenn Courbets Werk offiziellen Angaben zufolge keinen Schaden nahm, verurteilte der Bürgermeister von Metz die Aktion als Angriff auf die Kultur durch fanatische Feministinnen. Vergleichsweise brav macht sich die Leiterin des Berliner Theatertreffens Nora Hertlein-Hull für mehr Gleichberechtigung stark. Sie kündigte an, an der Frauenquote festhalten zu wollen, bis alle Regieangebote zu gleichen Teilen an Männer und Frauen verteilt werden. Derzeit würden ungefähr 70% der Inszenierungen im deutschsprachigen Raum von Männern gemacht und nur ungefähr 30% von Frauen, so Hertlein-Hull. An der Columbia University in New York wurden gestern Abend die Pulitzer-Preise bekannt gegeben. In der Kategorie Fiction ging der Preis an den Roman Nightwatch. Jane Ann Phillips erzählt darin eine Mutter-Tochter-Geschichte im amerikanischen Bürgerkrieg. Als bestes Sachbuch wurde Nathan Thrells Bericht über das Leben eines Palästinensers ausgezeichnet, dessen Sohn bei einem Busunglück im Westjordanland stirbt, und zwar, weil die israelischen und palästinensischen Rettungsteams wegen Sicherheitsvorkehrungen nicht rechtzeitig zum Unfallort gelangen. Über die insgesamt rund 1000 eingereichten Bücher sagte der Co-Vorsitzende des Auswahlkomitees, Tommy Shelby:
Diese Werke thematisieren auf ehrliche Weise die dunklere Seite des menschlichen Lebens. Sie konfrontieren uns mit der immensen Ungleichheit und Armut, die unsere Welt plagen. Sie konfrontieren uns mit dem Schrecken und dem Leid, das Kriege verursachen, und mit dem schnell voranschreitenden Klimawandel, der eine gefährliche Zukunft ankündigt.
So der amerikanische Philosoph und Professor für African-American Studies an der Harvard University. Und abschließend noch das: Sepp Herbergers Nachlass gehört nun zum wertvollen Kulturgut. Eine Premiere für den Fußball. Was für ein Schuss.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem vom Deutschen Ärztetag. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.